Happy Shooting, Folge 201 mit Muskelkraft.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Junge, du gehst aber zur Sache hier,
du. Du wolltest, dass das schnell geht, also geht das schnell heute. Du hast gesagt, du hast keine Zeit und was du sagst gilt, ne?
Das ist das doch immer. Wow. Heb mich nicht auf ein Podest, von dem ich runterfallen könnte.
Ja, das ist dann dein Problem.
Das glaube ich wohl auch.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ach, kein Problem. Was ist das hier eigentlich?
Kein Problem. Nein, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast, die Sendung rund um das Thema Fotografie, wöchentlich, naja fast, wir haben jetzt mal wieder eine Woche ausgesetzt.
Ja, das durften wir auch mal nach Geburtstag, ne?
Eben, davor hatten wir Folge 200, Geburtstagsfolge, heute ist die 201. Folge und wir haben, ja, lass uns auch gleich loslegen, wir haben Folgen.
Wir haben gesagt, wir fangen einfach wieder von vorne an.
Ja, genau. Wir vergessen jetzt, das ist so ein bisschen wie nach den Sommerferien zurück in die Schule. Man hat alles vergessen. Man muss wieder neu eingelernt werden. Aber ich glaube, wir fangen mit den Themen an. Und
richtig.
Wir sagen erstmal, was losgeht von hinten nach vorne. So war das
von
so.
Von hinten nach vorne ist immer eine gute Idee, damit ihr wisst, was euch so erwartet. Es erwartet euch eine neue Aufgabe.
Ja, und es gibt einen Gewinner für die Störungsaufgabe.
Haben wir da eigentlich schon einen Preis für?
Oh, das sehen wir dann.
Wir haben bestimmt noch was im Arsenal.
Ich habe noch so ein paar Sachen hier im Kistchen.
Glaube ich doch, ja. Dann haben wir einen Paul, der sucht Leute, Fotografen für ein Fotomagazin.
Einen Paul und einen Klaus, der uns was zum Thema nachträglich fokussieren geschickt hat.
Dann geht es um die ja immerwährende Frage des Dateiformat ist beim Fotografieren, ob man den RAW, JPEG oder doch lieber TIFF oder PNG oder wie auch immer macht.
Ja, was soll ich denn nehmen? Ich nehme WAV.
Was nehme ich denn? Ich nehme MP3, ist immer gut. Ne?
Jo. Ja, dann hast du endlich mal den Nackenstrappen.
Das ist so geil. Ich habe einen Nackenstrappen mit eigenem Foto drauf. Ja. Mehr dazu nachher.
Das will ich sehen. Bitte Modenschau. Dann ein Blitzbouncer Snoot selbst gemacht, ein klasse DIY-Projekt.
Ein
Do-It-Yourself-Projekt.
Genau, dann gibt es ein Fotozubehör für iPhone 4, was ganz interessant aussieht.
Ja, und ein nettes Fotoprojekt, da hat sich jemand die goldenen Regeln in Anführungszeichen vorgenommen und ein kleines Album draus gemacht.
Jo, dann haben wir Link-Tipps en masse, unter anderem 12 kostenlose E-Books für Fotografen.
Ja, ein Linktipp zu einem Artikel rund ums Fotorecht.
Oh, und dann haben wir natürlich, wir sind ja gesponsert hier von enjoyyourcamera.com, ziemlich klasse. Ja, und da hatten wir ja mal einen Black Rapid, so ein über, hyper, mega Kamerastrappenteil. Und das gibt's jetzt auch für Frauen. Da willst du nachher was zu sagen.
Ja,
du ich als nicht Frau.
Genau, ich als Frau werde dann auch was dazu sagen. Martin hat uns noch ein Feedback zur 200. Folge geschickt zum Thema Tattoos fotografieren.
Und es gibt auch einen Nachtrag noch zur Fotokina, ein Feedback von Oliver, auch Nordpirat genannt, zum Thema Pentax.
Jo, dann gibt's für die 5D Mark II eine neue Firmware. Da ich die 5D Mark II habe, erzähle ich da kurz was drüber.
Jo, und dann gibt's, eigentlich sind wir jetzt schon fertig, ne? Die Sendung ist jetzt vorbei.
Genau, ihr wisst doch schon alles.
Rappelvoll. Es gibt auch noch ein Geräuschrätsel, mit dem wollen wir natürlich anfangen.
Es ist wie diese, kennst du manchmal, wenn du so einen Kinotrailer siehst für einen neuen Film und denkst nach dem Trailer, jetzt kenne ich den Film, ich brauche nicht mehr reingehen?
Ja, genau. Erklär doch gleich den ganzen Film im Vorspann Productions.
Ja, pass mal auf, ich muss
ja
zurück.
Sag jetzt noch nicht, was du hast.
Nein.
Wir wollen erstmal ein Geräuschrätsel hören.
Ja, aber das hat damit zu tun, das ist es ja.
Ach so.
Also, Ich habe mir ja kürzlich, es gab ja einen Analog-Workshop in Braunschweig und den Moni und ich gemeinsam gemacht haben und dann bin ich so kurz vor der Rückfahrt, bekam ich dann eine E-Mail, beziehungsweise eigentlich schon über die ganze Zeit, aber ich konnte nicht antworten, von jemand, der da auf dem Weg wohnt und der auf dem Dachboden eine Großformatkamera
hat. Was ich dir noch weitergeleitet hatte.
Richtig, das kam aber auch dreimal noch bei mir parallel an.
Ja, ja, der hatte mich auch angetwittert und dann habe ich ihm noch deinen Twitter-Namen gegeben und so.
Nee, das hat dann geklappt und dann hat er gemeint, ja, hat die gefunden und bevor die jetzt irgendwie auf eBay landet, ob ich sie mir nicht mal anschauen will. Und ja, das ist so eine 9x12 Zeiss Icon Laufbodenkamera, altes Ding, irgendwas so 26, 27, also 1927. Und ja, das ist halt nicht nur die Kamera, das ist so eine Plattenkamera, wo du hinten so Fotoplatten oder auch Fotofilmblätter reintun kannst, sondern da ist auch noch ein Rollfilmadapter mit dabei und dann ist dieses hier dabei. Jetzt pass mal auf, also das ist jetzt heute keine Kamera, sondern ein Kamera-Gadget. Und zwar, Moment, jetzt lass mich das mal hier, das muss man einmal, ich muss es gerade noch kurz aktivieren, das bedarf ein klein wenig der Vorbereitung, aber ist dann sofort durch. So, jetzt, Achtung, jetzt geht's los. Moment noch, Achtung. Das war's.
Das ist natürlich relativ eindeutig, was das ist, ne?
Das denkst du.
Das ist der Laufboden.
Nein. So, Kinder, doch, so klingt ein Laufboden. Nee, das lösen wir am Ende auf. Das ist eines der absolut coolsten Analog-Foto-Gadgets, die ich jemals in meinen Händen gehabt habe.
Also ich bin mir ziemlich sicher zu wissen, was es ist. Wahrscheinlich liege ich komplett daneben.
Lösen wir am Ende der Sendung auf. Und jetzt gehen wir erstmal in die Folge. Wir haben ein Feedback bekommen von Daniel, der schreibt: Hallo Boris und Chris, ich bin vor 2 Monaten auf eurem Podcast aufmerksam geworden und versuche nun alle 200 Folgen wissbegierig nachzuholen. Letzten Sonntag, 3.10.2010, also relativ aktuell hier, lief ich den Köln-Marathon. Anstelle von Musik hörte ich ein paar Folgen von Happy Shooting auf meinem MP3-Player und die 42 Kilometer vergingen wie im Fluge. Vielen Dank nochmal für euren tollen Podcast und macht weiter so. 3-2-1 Happy Shooting. Jo, was soll ich sagen? 42 Kilometer Happy Shooting, das ist ja mal eine Leistung. Ich höre übrigens gerade ein Handy funken, nur so.
Du hast ein Handy funken?
Ich höre ein Handy funken, ja, ist das deins?
Da hast du wahrscheinlich dein Handy schon wieder irgendwo in die Nähe gelegt.
Eigentlich nicht, das liegt immer weit weg.
Ich höre keins, ich kann meins auch mal ausschalten, ja, aber ich bin komplett symmetrisch verkabelt, hier passiert nichts.
Dann ist
es
bei mir, dann hört das eh keiner, interessiert auch keinen.
So sieht's aus. Ja, 42 Kilometer, fett.
Fett, aber wirklich.
Und dank blutiger Ohren sieht man jetzt die Blutspur, wo er langgelaufen ist oder so. Wahrscheinlich.
Das filmen wir dann aus dem Hubschrauber und dann hat man so einen Geotrack.
Genau.
Super.
Nee, wischt sich aber raus bei dem Wetter.
Das ist ja klasse, das könnte ich nicht. Also 42 Kilometer am Stück und dann noch Happy Shooting. Das ist ja quasi eine erschwerende Maßnahme. Das ist wie wenn man sich so Gewichte an die Füße macht und an die Beine und an die Hände und so.
Und genau.
Damit der Trainingseffekt ein bisschen stärker
wird. Chain Gang oder sowas, genau. Jetzt haben wir mal wieder ein Update für Canon. Und Leute, also beschwert euch nicht, wir fotografieren nun mal mit Canon. Wenn auch ihr mal Updates und Aktualitäten habt für Nikon, Pentax, Sony, Fuji, wie sie alle so heißen, dann ja, schickt sie einfach, ne? Aber weil wir nun mal mit Canon fotografieren.
Ich muss da erstmal kurz einen Spruch erheben. Ich könnte jetzt auch noch Zeiss Icon nennen und Mamiya und Minolta und
aber für die gibt's Polaroid. Nicht so viele Firmware-Updates.
Ja, nee. Nicht wirklich. Also, nee, also ausschließlich, also nee, hast ja nicht gesagt, aber so Canon, naja. Aber gut, die 5D Mark II ist auch noch wichtig. Die kommt natürlich auch noch zum Einsatz.
Genau, und da gibt's jetzt wieder was Neues.
Ja, mal wieder eine Firmware. Diesmal die Version 2.08 ist raus und die fixt so ein paar Probleme. Gab ein Thema Blendenzeitautomatik in den Benutzerspeichern, diese C1 bis C3. Da konnte man dann möglicherweise keine Filme aufzeichnen. Dann gab es bei manchen Leuten das Problem, dass wenn diese Autoabschaltung aktiv war, dass dann die Kamera beim Druck auf den Auslöser nicht ausgelöst hat. Das ist natürlich peinlich, wenn du irgendwie, wenn das der Schuss deines Lebens vorbeikommt und du kriegst sie nicht.
Ja, das ist immer scheiße dann.
Hatte ich nie, aber das, naja, man weiß. Also es soll auf jeden Fall jetzt auch nicht mehr passieren, bei denen es passiert ist. Dann gab es noch so ein Überbelichtungsproblem mit Live-View und einer niedrigen ISO-Einstellung und noch irgendwas mit dem Speedlight-Transmitter. Also wen es interessiert, wir verlinken das in den Shownotes und dann holt euch das und spielt euch das ein.
So machen wir das.
Ich habe es noch nicht eingespielt.
Nicht?
Nee.
Was ist los?
Ich habe ja diese Probleme alle nicht. Warum soll ich? Also ich warte jetzt mal ein bisschen.
Ja, aber wenn du jetzt genau den einen Schuss machen willst und kannst das dann nicht, weil genau dann hast du das Problem.
Ja, irgendwann, ich werde das mal machen, aber im Moment bin ich ja eher mit anderen, in anderen Bereichen der Fotografie unterwegs. Also die, ja, ist schon gut so.
Hast immer noch ein analoges Backup dabei inzwischen, glaube ich, ne?
Nee, das nicht, aber es ist irgendwie so, ja, ich weiß nicht. Also im Moment, ich weiß nicht, also ich hab gerade auf Englisch gebloggt zum Thema, warum Digitalfotografie unglücklich macht.
Ach, das habe ich gelesen. Mhm.
Das, ja, ich habe gerade so ein paar wichtige Einsichten. Das heißt nicht, dass ich die Digitalkamera wegstecke, ganz im Gegenteil, die wird natürlich weiterverwendet. Ist ein verdammt wichtiges Tool und ja, gibt genug Gründe, dass man sie verwendet, aber ich bemerke gerade so ein paar Dinge, das kann ich jetzt hier noch nicht so breit austreten, weil es einfach immer noch so ein Gedankenprozess ist, der momentan stattfindet, aber es tun sich da so ein paar große Aha-Dinge auf bei mir und ja, das mal schauen, was da noch draus wird.
Ja, gut. Ja, warum auch nicht? Meine ist ja auch in Ordnung. Auch in Ordnung ist, dass uns der Oliver, der Nordpirat, einen Audiokommentar geschickt hat, noch zum Thema Fotokina. Und in diesem Fall geht's mal nicht um Canon, nicht um Nikon, nein, es geht um Pentax.
Ui.
Soll ich das mal abspielen?
Ja, drückt doch mal.
Also lehnt euch zurück. Oliver, 2 Minuten 30. Bitteschön.
Hallo ihr beiden, hier ist der Nordpirat aus Hamburg. Ergänzend zu euren Fotokina-Ausführungen von Folge 199 möchte ich euch nur noch mal kurz berichten, was Pentax momentan in der Pipeline hat. Da gibt's eine neue Kamera und zwar das neue Flaggschiff, das ist die K5. Ist also über der K7 angesiedelt. Auflösung 16,3 Megapixel, dreht Full-HD-Videos mit einem Stereo Mikro. Besonderheiten, im Grunde genommen nichts Dolles, außer die HDR-Software, die interne, also die interne HDR-Berechnung, kann jetzt auch sozusagen ohne Stativ fehlerfrei erfolgen. Angeblich rechnet Pentax da die Bilder wohl irgendwie so zusammen, dass sie dann auch passen und keine Verwacklung mehr haben. Bin sehr gespannt, wie die dann aussehen. ISO-Bereich geht bis 51.200, also auch ganz ordentlich. Man muss gucken, ab wo es dann wirklich rauscht. Diese Kamera ist wie schon die K7 komplett abgedichtet gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Staub, Eis, Schnee und was weiß ich noch alles. Ja, was gibt's noch zu sagen? 1.460 € angeblich ab Ende Oktober im Handel erhältlich. Ja, außerdem hat Pentax noch zwei Objektive vorgestellt. Einmal ein 35mm mit 2,4 Lichtstärke aus Kunststoff, relativ günstig mit 230 €. Ich habe dazu schon erste Testbilder gesehen im DSLR-Forum. Die sehen eigentlich sehr, sehr gut aus, ziemlich schön scharf. Ja, und des Weiteren ein 18 bis 135 mm Standardzoom soll rauskommen mit Lichtstärke 3,5 bis 5,6. Hier kann ich leider nichts zur Abbildungsqualität sagen, weil ich da noch keine Bilder gesehen habe. Es ist aber, wie gesagt, komplett abgedichtet, was auch den etwas höheren Preis von 799 € rechtfertigen sollte. Das soweit von Pentax. Harren wir der Dinge, die da kommen. Ich wünsche euch noch was aus Hamburg. 321 Happy Shooting.
Jawohl.
Super Update.
Ja, das ist doch mal ein schöner Überblick. Also da war doch wohl etwas auf der Fotokina zu sehen. Finde ich ganz schön. Also gab ja auch ein paar Kommentare noch zu dem Thema. Echt klasse. So ergänzt man sich ganz gut.
Juhu. Und nun kommen wir zu Martin. Er schreibt nämlich, hallo ihr beiden, einer meiner Blogleser hat mich auf euren Podcast aufmerksam gemacht, da ich auch gerne an einem Tattoo-Projekt arbeite und in der aktuellen Folge. Nee, und ich kann heute nicht mehr lesen.
Zu Sprachkaries.
Ich fange nochmal alles nochmal zurück. So, hallo ihr beiden, auf. Nee.
So, ich mache einfach, ich versuche mal.
Ich bin selber groß, ich kann das. Mann. Hallo ihr beiden, einer meiner Blogleser hat mich auf euren Podcast aufmerksam gemacht, da ich auch gerade an einem Tattoo-Projekt arbeite und in der aktuellen Folge ja auch darauf eingegangen wurde. Juhu. Dazu wollte ich auch zwei Dinge anmerken. Bei Tattoos kann es wirklich wichtig sein, wie ihr angemerkt habt, mit weichem Licht zu arbeiten, zumindest für das Tattoo, was aber nicht am weichen Schattenwurf liegt, sondern an der verminderten Specularity. in Klammer, keine Ahnung, ob es dafür überhaupt ein deutsches Wort gibt. Ein hartes Licht sorgt halt für einen harten kleinen Reflex auf der Haut, wohingegen eine große Lichtquelle diesen Reflex auf eine viel größere Fläche verteilt und daher zu einem nicht so fleckigen Ergebnis führt. Wird hingegen der Beleuchtungswinkel so gewählt, dass der Reflex am Objektiv vorbeigeht, kann sehr wohl mit hartem Licht gearbeitet werden. Die zweite Sache dreht sich um eure Bemerkung, lieber etwas unter oder am besten genau passend zu belichten. Auch hier stimmt, dass eine leichte Unterbelichtung eher in Kauf zu nehmen ist, bevor man in den Lichtanzeichnungen verliert. Hat man es jedoch mit Kontrastumfang zu tun, der kleiner ist als der maximale Belichtungsumfang des Sensors, sollte man eher überbelichten. Das liegt daran, dass wir in den hellen Bildbereichen mit Abstand die meisten Informationen aufzeichnen, wohingegen in den Schattenbereichen extrem viele Informationen im Rauschteppich untergehen. Für mich gilt daher schon lange, dass ich so hell wie möglich belichte, ohne dass jedoch das Histogramm rechts anstößt. Okay, das...
Ja, wichtig, exposed to the right.
Ja, ja, aber genau, ja, da muss ich jetzt einfach mal ein bisschen dagegen halten. Du kannst das natürlich schon tun. Du kannst natürlich immer im Prinzip so weit überbelichten, wie die Kamera es zulässt, das Histogramm ausreizen, musst dann hinterher aber natürlich wieder runter korrigieren. Also du musst genau diese in Anführungszeichen Überbelichtung wieder korrigieren. Damit ziehst du das wieder in einen Bereich und damit verschiebst du natürlich das Histogramm und biegst auch an dem Histogramm rum und wirst auch dadurch dir ein Stück weit Probleme einfangen. Also generell im digitalen Bereich sage ich, belichte so, wie es hinterher auch rauskommen soll. Versuch die Belichtung gleich auf Anhieb so zu bekommen, wie du sie haben möchtest. Damit sind bei den heutigen Kameras, zumindest nach meiner Erfahrung, die besten Ergebnisse garantiert.
Jetzt. Also diese. Ja, es ist korrekt. Also ich meine, richtig zu belichten ist ja von jeher ein guter Tipp. Das fing ja schon bei der ersten Kamera, die es überhaupt mal gab, an.
Und jetzt machen wir noch und jetzt bringen wir noch auf, dass es eine richtige Belichtung und eine korrekte Belichtung gibt und dass die unter Umständen nicht mal was miteinander zu tun haben müssen. Also wir haben, also wenn wir jetzt das Thema Belichtung anschneiden, dann sind wir da gleich wieder bei einem.
Aber er hat da schon recht, denn es ist immer diese Diskussion, was denn nun, lieber ein bisschen unter oder lieber ein bisschen überbelichten, und er hat da schon recht. Also wenn man einen Kontrastumfang im Bild hat und man hat die genaue Belichtungszahl, man trifft sie unter Umständen nicht genau, weil das Licht kann sich auch mal ein bisschen ändern oder man ändert den Blickwinkel und, oder das Motiv ändert so ein bisschen den Abstand zur Lichtquelle oder umgekehrt. Also wenn man noch ein bisschen Puffer nach rechts hat, dann soll man den da auch ruhig ausnutzen, bevor man eben unterbelichtet, statt eben den Bereich zu nutzen, den man hat. Also exposed to the right ist digital schon völlig in Ordnung. Aber man sollte eben aufpassen, dass man nach rechts nicht wirklich zu hell belichtet, denn wenn in der Überbelichtung etwas abreißt, dann sieht das wirklich mal sofort richtig scheiße aus. Also wirklich, das sieht richtig kacke aus in den allermeisten Fällen.
Ja, und das Problem, was du dazu noch hast, ist, wenn du dir mal die Belichtung anschaust, die einen Film macht, eine Belichtung, die eine Digitalkamera macht. Mhm. Die Digitalkameras versuchen heute, dass die Höhenkompression und auch die Tiefenkompression, die der Film macht, also das Knie, was quasi im hohen Belichtungsbereich in der Gradationskurve kommt, versuchen diese Kameras natürlich auch nachzubilden. Die wollen im Prinzip das Gleiche tun, was der Film immer schon gemacht hat. Und jetzt kommst du, wenn du zu weit nach rechts belichtest, kommst du irgendwann in diesen nicht mehr linearen Bereich. Und in dem Augenblick kannst du nicht einfach runter korrigieren und alles ist schön linear, sondern da wird es dann eben nicht linear und dann hast du ein echtes Problem. Also exposed to the right, ja, okay, aber bitte mit Vorsicht genießen, weil der eben doch nicht so linear ist, wie es einem gerne weiß gemacht wird von den Herstellern.
Genau, deswegen sage ich jetzt ja so aus der Erfahrung immer, wenn so ein bisschen die Gefahr droht, dass etwas überbelichtet, das kann man ganz schnell ausprobieren mit ein, zwei Probeschüssen draußen, Blick aufs Kameradisplay, diese Überbelichtungswarnung anzeigen, sodass es eben hinten blinkt, wo überbelichtet ist. Ja, das ist eine Anzeige, die beruht auf dem JPEG. Und ja, in RAW hat man nochmal so ein Blendenstüfchen, manchmal auch bis zu 2 noch Reserve. Das ist alles in Ordnung, aber wenn diese Gefahr besteht, dann lieber ein bisschen unterbelichten, sodass es eben nicht blinkt oder wirklich nur noch so an chrom glänzenden Stellen oder sowas blinkt. Da könnt ihr das nun mal nicht vermeiden, wenn da die Sonne drauf knallt. Das ist ja auch gut so. Da soll es ja auch weiß sein. Aber dann lieber ein bisschen unterbelichten, weil mir ist es wirklich schon passiert, dass ich gesagt habe, naja, dann ist ja kein Problem, ich habe ja RAW, ich kann ja alles noch ein bisschen runterziehen, kein Problem, habe dann geschossen und ja, hinterher in den Gesichtern wirklich ausgefressene Stellen und da ist dann nichts mehr zu retten und das sieht einfach nur kacke aus. Also Ich bin dann lieber ein bisschen konservativ und gehe lieber ein bisschen runter mit der Belichtung und mache es hinterher ein bisschen heller, weil das Rauschen stört mich wirklich überhaupt nicht mehr. Das, man sieht es auch im Druck hinterher eigentlich nicht mehr. Also es ist wirklich so heftig, aber naja, da über Spezialfälle wollen wir jetzt nicht reden. Also ich bleibe dabei, lieber ein bisschen unterbelichten. Und Martin hat natürlich recht, wenn ihr seht, ihr habt so einen kontrastschwachen Umfang, dann habt ihr natürlich eher die Chance, ein bisschen nach rechts zu belichten und runter zu korrigieren, als dann alles im Rauschen absaufen zu lassen. Und noch viel besser ist, probiert es doch einfach mal aus, was für euch mit eurer Kamera und euren Einstellungen am besten ist. Und dann geht ihr ins Forum auf happyshooting.de/forum und dann diskutieren wir das mal richtig aus. Schildern wir mal jeder unsere Erfahrung.
Gut, gut.
Ja, so ist das.
Du, hast du einen Jingle parat?
Ich habe diesen hier, meinst du?
Jupp.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Jo, Enjoy Your Camera ist nach wie vor unser Sponsor und wir bedanken uns recht herzlich. Diesmal haben wir den Black Rapid RSW1 am Start und das ist der, ja, du erinnerst dich, der Black Rapid
ist
dieser Nackenstrappen, wobei es eigentlich kein Nackenstrappen ist, sondern eine Schulterstrappen.
Schulterstrappen.
Der geht so diagonal.
Mit über dem den du Körper. Ganz rapide schießen kannst, weil du musst halt den Gurt nicht bewegen, um an die Kamera zu kommen, sondern die Kamera hängt an so einer beweglichen Schlaufe quasi. Und dann kann man Schlaufe die Kamera an diesem Gurt hochziehen, genau.
Genau, und da hängt die Kamera quasi so rechts oder links, je nachdem, was für ein Händler du bist, hängt die dann quasi an deinem Körper und du kannst die so mit einer Hand hochnehmen und die gleitet dann so entlang dieses Gurtes. Mhm. Und ja, das ist natürlich, wenn wir uns jetzt mal so rein anatomisch gesehen den Körperbau einer Frau anschauen, dann ist das mit diesem diagonal vorne rüber über den Brustbereich gehenden Gurt immer etwas, naja, das drückt halt irgendwo drauf und ist nicht immer so ganz optimal für Frauen. Mhm. Jetzt wollen die aber auch so einen Gurt benutzen und jetzt hat Black Rapid den RSW1 gemacht. Den, den hat die Moni mal getestet.
Das W steht wahrscheinlich für Women, oder?
Ich nehme mal an, dass der für Women steht, ja. Und das Ding ist, der hat diesen Teil, der Gurt besteht quasi aus dem normalen Gurtteil, da wo die Kamera dranhängt, wo die Kamera so rüber gleitet und dann oben so diesem Schulterpolster, was eben schön, ja, schön weich auf der Schulter liegt. Und dieses Schulterpolster, das geht schon vorne und hinten so ein bisschen rüber. Und dieser Teil, der ist jetzt für Frauen ergonomisch geformt. Also da ist quasi so ein S-artiger Bogen drin.
Macht also einen Bogen unter oder über die Brust?
Genau, je nachdem, wie man den da hängt. Und dann ist das alles ganz, oder zumindest ein Stück weit angenehmer für Frauen. Lässt sich in der Länge einstellen, sehr leichtes Material, sehr, sehr, sehr stabil das Ganze. Hängt auch richtig angenehm, so körpergewichtstechnisch eben auf der einen Schulter und an der Seite. Und das Ganze wird unten an der Kamera am Stativgewinde befestigt. Da ist so ein Adapter dabei, den schraubt man da unten an. Und das ganze Ding hält Kameras bis zu 5 Kilo.
Das ist schon ganz ordentlich.
Jo, also den Black Rapid RSW1 gibt's jetzt auch für Frauen als Frauenmodell. Und wir verlinken da natürlich zu Enjoy Your Camera, wo ihr den auch bekommen könnt. Und allgemein gilt natürlich immer noch, wer bei Enjoy Your Camera bestellt und den sagt, hallo, Happy Shooting hat mich geschickt, der bekommt 5% Rabatt auf alles. Das findet ihr bei enjoyyourcamera.com/happyshooting. Da gibt es den Code und alles weitere.
Übrigens, wer in Dresden dabei war, der hat den schon gesehen bei Moni. Und wer jetzt sagt, das Ding ist ja total kacke, weil das lässt sich ja gar nicht in der Länge verstellen. Wir haben da ja wirklich ausprobiert, wie sich das Ding verstellen lässt. Haben gesagt, kann doch gar nicht sein. Ist da was falsch vernäht oder so? Das ließ sich ja nicht verstellen. Aber das hat sich inzwischen geklärt. Also der Ingo hat sich das Ding nochmal angeguckt und da muss irgendwo beim Ausprobieren, noch bevor wir es gekriegt haben oder die Moni es gekriegt hat, muss irgendjemand das Ding falsch eingefädelt haben, Da muss irgendjemand mit Ach und Krach diese Schlaufe irgendwo in einen Bereich geschoben haben, wo sie nicht reingehört.
Ja, als wir die haben sie nicht gefunden.
Ja, wir haben sie nicht gefunden. Aber als die erstmal wieder gefunden und draußen war, war das wohl kein Problem mehr. Und es geht wie bei dem normalen Rapid auch.
Das war ganz lustig, weil wir haben es dann zurückgeschickt und sagt Ingo, so geht das nicht. Ja. Das Ding ist ja kaputt. Und dann hat er uns tatsächlich, hat es rausgepriemelt, hat es ein Video dazu sogar geschickt, meinte, ja, hier mach mal. Also,
genau.
Was wollt ihr eigentlich?
Also mit anderen Worten, kaum gucken wir mal genauer hin, schon geht's. Und normalerweise ist die Schlaufe da auch nicht. Also da muss irgendwo im Vorfeld schon was schiefgelaufen sein.
Ich weiß nicht. Nee, aber es ist ein cooles Teil. Also für die Frauen da draußen, ihr dürft jetzt auch mit Black Rapid. Ihr könnt auch mit dem normalen, aber das Frauenmodell ist halt noch ein Stück ein bisschen weiter ergonomisch.
Jetzt hätte ich ja schon fast lieber auch eins für Männer, wo auch so ein bisschen so ein schönes Muster drauf ist, weil da ist auch noch so ein kleines Muster oben eingewebt.
Ja, jetzt kommst du danach, du kommst ja nachher noch mit deinem Muster.
Genau, ich komme ja noch mit dem Muster.
Also, vielen Dank, Enjoy Your Camera, für die Unterstützung und wir machen weiter in der Show.
Ja, und ich würde sagen, wir gucken mal ganz kurz auf Twitter. Da haben sich schon ein paar Leute gemeldet. Da schreibt zum Beispiel Apographon, meine Pentax speichert DNG und JPEGs ab. Beim Import in Lightroom 3 verschwinden die JPEGs und auch deren Einstellungen, Kontrast etc. Warum? Ja, weil, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Lightroom halt erstmal vorrangig ein RAW-Entwickler ist. Und wenn du beides abgespeichert hast, es sich erstmal per Default auf deine RAW-Files, also die DNGs, stürzt. Und die eben anzeigt, und zwar in einer Standardentwicklung, die eben Lightroom vorgibt. Und dann kannst du machen damit, was du willst. Du kannst aber in den Einstellungen von Lightroom sagen, beim Thema RAW und JPEGs, dass die JPEGs parallel zu dem RAW behandelt werden sollen, als eigenes Bild. Und dann werden beide importiert und beide werden nebeneinander angezeigt und ich glaube sogar gestapelt. Da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, weil ich das selbst nicht wirklich benutze. Aber dann hast du das RAW, also das DNG, halt da genau neben dem JPEG. Und dann kannst du, wenn du eben willst, das RAW so bearbeiten, dass es aussieht wie das JPEG, wobei ich jetzt nicht weiß, wo jetzt da der Sinn ist. Aber man kann das machen.
Ja. Der oder die Zerrentinae, was ist das für ein Name? Worauf sollte man beim Kauf von antiken analogen Schätzchen auf Flohmarkt, Fotobörse unbedingt achten? Ja, das kommt immer ganz darauf an, wofür du die nachher verwenden willst. Also wenn du wirklich damit arbeiten willst, dann sollten die natürlich funktionieren. Also für mich ist wichtig, und ich werd ja Ende November, nur noch mal der Hinweis, 28. November ist Fotobörse in Darmstadt. Moni und ich werden da sein. Nö? Also wer da mal Hallo sagen will, der soll da auch hinkommen. Also worauf ich achte, ist zum Beispiel, was die alten Kameras ganz gerne mal haben, da sind ja die Verschlüsse, die sind ja mit irgendwelchen Schmiermitteln geschmiert und die mit den im Laufe der vielen Jahre auch mal verharzen können. Da kann es also durchaus sein, dass zum Beispiel die etwas längeren Belichtungszeiten, so 15, Zehntel, Fünftel, halbe Sekunde, Sekunde, die müssen ja mechanisch erzeugt werden, dass die nicht mehr sauber laufen, dass die nicht mehr so richtig funktionieren. Oder was bei älteren Kameras durchaus auch mal sein kann, dass die nicht mehr ganz lichtdicht sind. Das passiert zum Beispiel auch bei Kleinbildkameras, so Spiegelreflexkameras, die zum Teil mit Lichtdichtungen arbeiten, die aus irgendwelchen Schaumstoffen bestehen. Die gehen halt nach 20, 30, 40 Jahren irgendwann mal, können die sich halt auflösen. Also solche Sachen würde ich beachten. Überhaupt, ob sie gut in der Hand liegt, ob sie gepflegt aussieht, also ob jemand gut damit umgegangen ist oder nicht. Bei Objektiven auch mal richtig durchschauen, wenn das Objektiv so einen Gelbschimmer hat, so einen trüben, leicht trüben Gelbschimmer hat, dann sitzt da der Gilb drin, dann das ist eine Pilzbefall.
Das ist ein Spezialobjektiv für Sonnenauf- und Untergänge.
Sowas in der Art, nee, eben nicht, sondern das ist eher dann nicht mehr zu gebrauchen. Woran denke ich noch, wenn es eine Kamera ist, die einen Balg hat, also solche Balgengeschichten, Großformat oder auch solche sogenannte Klappfalter, also Mittelformatkameras, die zum Aufklappen sind, diese Balgen, die sind natürlich beansprucht und können auch unter Umständen mal irgendwo an den Kanten durchscheuern und dann fällt da auch Licht rein, das ist natürlich auch nicht gut. Was noch? Ja, mechanisch sollten sie okay sein und generell hilft's natürlich, wenn man vielleicht jemanden dabei hat, der sich so ein bisschen mit auskennt. Also so haben wir das dann gemacht, dass wir uns eben so zu unseren Anfängen der alten Kameras haben wir uns dann jemanden mitgenommen, der sowas schon mal gemacht hat oder sich ein bisschen mit auskennt, und haben uns da einfach auch ein bisschen auf deren Erfahrung verlassen, und das hat auch so ganz gut funktioniert. Und dann bist du bei so alten Sachen nicht immer gleich richtig viel teuer Geld los oft. Also da kriegst du dann für vielleicht, ja, ich weiß nicht, eine ganz gut brauchbare Spiegelreflex durchaus auch schon mal für 30 bis 60 Euro. Also selbst wenn du da mal einen Fehler machst und dich vergreifst, naja, dann hast du was, was du schön in die Vitrine stellen kannst. Aber es ist nicht gleich irgendwie, sind nicht gleich 2000 Euro kaputt.
Stimmt.
Ja.
So, THP fragt, habt ihr Tipps und oder Ideen zur Fotografie mit Handy, Smartphone? Das ist ja auch mal eine Frage.
Ja, viel Licht.
Ja, also versuch nicht irgendetwas damit zu machen, was du mit einer Spiegelreflex machen würdest. Also geh nicht unbedingt in die Extrembereiche, sondern nutze es eben im Rahmen der Möglichkeiten, und dann kann das sehr, sehr schöne Ergebnisse liefern. Oder versuch halt mal, denk mal drüber nach, welche Einschränkungen du hast, welche qualitativen Störungen das Ding vielleicht hat, also wo es vielleicht nicht so toll ist. Und also, dann mach ein Fotoprojekt, wo du ganz gezielt mit diesen Fehlern arbeitest und die einfach zum Stilmittel erhebst.
Also generell haben die Kameras extrem kleine Sensoren und sind damit einfach nicht wirklich toll im Lowlight-Bereich. Also musst einfach darauf achten, dass du denen wirklich genug Licht gibst. Die eingebauten Blitze in den Handys, die sind, auch wenn es also echte Blitze sind oder auch so LED-basierte, naja, die machen halt so ein schönes hässliches Frontallicht. Kann man auch nicht wirklich viel mit anfangen.
So auf dem ersten Meter ist irgendwas hell.
Ja, und auch schnell bewegte Sachen. Also du kannst die Geschwindigkeit des Auslösens ist in der Regel weit unter dem, was man von Spiegelreflex gewohnt ist. Also ich würde einfach sagen, versuch mehr so Schönwetterfotografie damit. Damit sind die oft ganz gut.
Ich habe auch ein schönes Fotoprojekt gesehen. Ich weiß nicht, ob es bei Flickr war. Ich habe den Link jetzt aber nicht mehr zur Hand. Da hat jemand Street Photography mit dem iPhone gemacht.
Also das geht schon. Also
die Bilder
alle
nach Schwarz-Weiß auch konvertiert. Also war noch ein bisschen Nachbearbeitung, aber ich glaube auch am iPhone. Und also man kann schon sehr, sehr stimmungsvolle Fotos damit machen.
Ne? Na gut, das iPhone 4 ist natürlich, was die Kamera angeht, auch so in der aktuellen Spitzenklasse, was die Mobiltelefone angeht. Also da bist du auch mit der Kamera, da hast du auch eine ordentliche Geschwindigkeit, was das Auslösen angeht.
Jo.
Aber haben halt nicht alle.
Nee. Apropos haben nicht alle. Sweet Spot Foto.
Hat sie auch nicht alle, oder was willst du jetzt sagen?
Der weiß auch noch nicht, was er alles haben will. Der fragt nämlich, Fotos als matt oder als Glanz ausbelichten lassen? Vor- oder Nachteile im Rahmen hinter Glas? Tja, also das ist erstmal alles Geschmacksfrage. Geschmacksfrage, doch war richtig das Wort. Würde ich auch hier an deiner Stelle einfach mal ausprobieren. Was generell ein bisschen blöd aussieht, ist, wenn du ein Foto hast hinter Glas und das Glas berührt das Foto an einigen Stellen. Also wenn das nicht so ganz plan drauf liegt und du hast dann vielleicht noch ein Glanzfoto dahinter, dann sieht das immer so komisch fleckig aus, wenn das auf den Rahmen kommt. Also da würde ich generell mal aufpassen, wenn du was hinter Glas packst, dass das wirklich plan aufliegt. Ich persönlich mag lieber matt. Ich packe das dann aber auch selten hinter Glas, und wenn, dann auch hinter so ein Glas, das mattiert ist, das also nicht so hochglänzend ist. Bin da nicht so der Glossy-Freak.
Aber siehst du mal, das ist wieder, also das kommt am Ende ganz schön auf Geschmacksfrage raus. Kommt auch ein bisschen auf die Kontraste raus, weil hochglänzende Sachen sind rein von der Definition her meistens kontrastreicher, weil eben die Diffusion, die in so einer matten Oberfläche stattfindet, da eben nicht stattfindet. Ich bin eher zwischendrin. Ich bin so der Seitenmatt-Typ. Also ich habe hier diese Satin-Papiere, auf die ich normalerweise meine Sachen, ich wollte gerade ausbelichten sagen, aber ausdrucke. Mhm. Und da finde ich, dass der Kompromiss zwischen Reflexion bzw. störender Reflexion, die dann nicht mehr da ist, und Kontrastverlust ist da relativ gut. Also das ist, wie gesagt, ja, probier's doch mal aus. Lass dir einfach mal in einem kleineren Format vielleicht mal verschiedene Ausbelichtungen von ein paar Bildern machen und dann halt sie nebeneinander und
genau.
Vertrau mal ein bisschen auf dein Bauchgefühl. Da gibt es keine feste Regel, sondern das ist wirklich so ein... Das
kann auch wirklich vom Motiv abhängen.
Jo, Blende 5,6. Um eine Belichtung mit einer Graukarte einzumessen, muss ich dazu die Karte im 45-Grad-Winkel zum Licht halten oder frontal zum Objektiv. Also am wichtigsten ist, dass die Karte von dem gleichen Licht beleuchtet wird, was dein Subjekt beleuchtet oder das, was du einmessen willst. Also die Karte sollte quasi, zum Beispiel beim Porträtschuss, sollte die ziemlich in Nähe des Gesichtes deines Subjektes liegen, wenn das wichtig ist auf Modell.
Und zur Kamera zeigen, so wie das
und zur Kamera
so wie die Person ja auch zur Kamera zeigt.
Und jetzt solltest du aufpassen, dass, also die sind ja immer relativ matt, diese Karten, aber trotzdem reflektieren sie manchmal noch ein bisschen, aber du solltest es nicht so direkt die quasi wie einen Spiegel halten, dass sie direkt die Lichtquelle direkt vorne in dein Objektiv rein reflektiert. Das funktioniert schlecht, sondern ja, ich halte die meistens so. Also entweder senkrecht oder leicht schräg Richtung Lichtquelle, aber nicht zu sehr. Das muss man einfach mal ausprobieren. Mach doch einfach mal ein paar Testschüsse mit verschiedenen Winkeln und probier es mal aus. Hat aber immer mit der Lichtsituation zu tun.
Jo, und Schlingel fragt, ob er das HSK 2010 Gruppenbild verpasst hat oder ob das im Bodensatz verschwunden ist.
Ich habe ihm schon geantwortet, das hat er verpasst. Das ist nämlich schon längst online auf Flickr. Also flickr.com/nubui. Das ist mein Account und da gibt es ein Set Gruppenbilder und da ist das drin.
Na prima. Dresden auch schon?
Nein. Okay, ich muss mich hiermit in aller Form und überhaupt bei den Teilnehmern des Dresdner Workshops entschuldigen. Das liegt noch auf der Platte und das ist gerade, es ist einfach so viel. Aber ich habe es nicht vergessen und ich habe jeden Tag ein schlechtes Gewissen und es kneift immer mehr und ich bin dran. Ich verspreche es ruhig.
Kommt schon.
Ja, das kommt noch.
Ja, zu guter Letzt, XJS fragt, ihm ist eine Zitronenlimo-Plastikflasche in der Aktentasche kaputt gegangen und in der lag, also denkt man jetzt erstmal, was soll das, aber da lag jetzt auch die Powershot A95 drin.
Au.
Ja, kaputt. Ob da noch Hoffnung besteht, ich würde mal sagen, das sieht ganz bitter aus, denn
Hersteller,
Service anrufen, Fragen einschicken, vielleicht mal fragen, was ein Kostenvoranschlag kostet, aber ich würde mal auf einen finanziellen Totalschaden tippen. Ich habe mal gesehen, was Cola zum Beispiel in einem C64 anrichtet.
Ja.
Und das war noch wirklich grobe Elektrik, ne?
Das ätzt. Man kann ja auch Klose damit reinigen. Also.
Ja, so. Das war nicht so schön.
Ah, gut, gut.
So, weiter das im Text.
Das war's erstmal von Twitter. Jetzt kommen wir zum Thema Fotorecht.
JPK hat uns einen Linktipp geschickt, den geben wir hier einfach mal weiter. Der schreibt aus ein paar anderen Blogs mal ein interessanter Link mit mehreren Artikeln, so rum, zu Fotorecht und Co. Nicht auf Fachchinesisch, aber wohl doch fundiert. Ja, und es geht auf artlawyer.de. Auch lustig, ne? Vorne Englisch, hinten DE. Egal, artlawyer.de, Index und so weiter, findet ihr auf happyshooting.de. Schöner Link-Tipp, Dankeschön.
Tja, dann hast du einen Blog-Eintrag ausgegraben, der auf E-Books für Fotografen verlinkt, und zwar kostenlose.
Richtig, das ist auf fotografer.de. Da gibt es einen Blog-Eintrag, verlinken wir auch, happyshooting.de. Und das sind 12 E-Books gewesen. Als ich drauf geguckt hatte, da gab es eines nicht mehr oder temporär nicht. Ich weiß es nicht und müsste mal gucken. Also vielleicht mal schnell runterladen, solange die noch da sind. Das sind ganz unterschiedliche E-Books, also PDFs sind das halt in der Regel. Da gibt es einen Leitfaden zur digitalen Fotografie und Grundlagen. Dann gibt es aber auch was zum Thema Color Management und PDFX und was das ist und wie das geht. Tipps zur Konzertfotografie, Sportfotografie, Blitzen, gab es einige Tipps dazu. Es gibt was zu Adobe CS2, da kann man ja vieles auch noch auf die neueren Versionen übertragen.
Also zum Teil sind das so ein bisschen auch Werbebroschüren. Aber
richtig, aber doch trotzdem interessant. Was ich zum Beispiel richtig interessant fand, das ist ja auch so eine Frage, die immer wieder kommt, wie verschlagwortet ihr eigentlich eure Fotos? Also was für Stichworte, was für Keywords nimmt man denn in Aperture, in Lightroom und so weiter und so fort? Wie kann man denn das machen? Und da gibt's eben von Corbis und von Getty Images 2 E-Books, wo die einfach mal ja so einen Überblick geben, wie man denn verschlagworten kann. Also wie da so die Technik von grob nach fein ist, ob man die Farbe, die elementar in diesem Bild vorkommt, mit aufnimmt oder nicht und wann man das tut oder dass man eben nicht nur die Person, dass man nicht nur sagt, es ist eine Person, sondern dass man Personen auch noch klassifiziert in Altersgruppen und wie man das machen kann, nach welchen das Verfahren und so.
Richtet sich aber dann eher so an die Stockfotografen.
Das ist natürlich für Stockfotografen gemacht, aber ich fand, dass man sich daraus ganz, ganz viel auch für seinen persönlichen Bedarf rausziehen kann.
Man darf nur nicht den Fehler machen, das quasi dann religiös zu befolgen, weil sonst ist man, wenn ich mir das so anschaue, nur noch mit Verschlagworten beschäftigt und kommt nicht mehr zum Fotografen.
Ja gut, als Stockfotograf gehst du natürlich ein bisschen genauer zu Werke,
ja.
Aber ich sehe es bei mir selber auch. Also ich würde von mir schon behaupten, dass ich sehr intensiv verschlagworte und auch sehr viele Schlagworte vergebe. Und trotzdem, wenn ich dann nach einem Jahr ein bestimmtes Bild suche, wo ich weiß, ich hab's, aber ich weiß nicht mehr genau von wann, weil sonst könnte ich einfach nach dem Datum gucken, ne? Und dann gebe ich Begriffe rein und dann fällt mir dann doch auf, dass ich vielleicht für meine Sammlung nochmal durchgehen müsste und nochmal ein bestimmtes Thema besser verschlagworten sollte oder vielleicht doch die Person noch besser klassifizieren sollte, um einfach das Suchergebnis einzuschränken. Weil je mehr Fotos du hast, umso mehr findest du natürlich auch.
Und siehst du, ich habe eher den Minimalansatz. Also ich versuche schon so, und ich mache es eigentlich relativ konsequent auch, dann zu verschlagworten. Bei mir gibt es aber, ja, vielleicht 2 bis 3 Schlagworte pro Bild und das sind dann meistens was Geografisches, also wo ist das Bild passiert, was dann ja irgendwann mal, wenn die Kameras das alle automatisch machen, irgendwann nicht mehr nötig sein wird. Dann vielleicht noch das oder meistens der Event, auf dem es passiert ist und möglicherweise, wenn es wichtig ist, noch die Person, die drauf ist oder die Personen, die drauf sind, aber das eher schon selten. Und dann finde ich meine Bilder in der Regel trotzdem relativ schnell, aber das ist wahrscheinlich der Chaotenansatz, den ich habe, der eher so, naja, der das Chaos beherrschen.
Und ja, du, das hängt total davon ab, was du für eine Fotosammlung hast. Also das hat bei mir, was du beschreibst, das hat bei mir lange gereicht, bis ich wirklich intensiv angefangen habe, hier auf der Ranch Fotos zu machen von diversen Veranstaltungen. So, und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt brauchen wir nochmal die Fotos von der sowieso oder von dem Pferd sowieso. Und ja, ja. Bisher habe ich halt die Pferde, die da drauf zu sehen sind, nicht namentlich benannt, sondern da steht das nur drauf, da ist ein Pferd drauf. So, wenn ich jetzt aber suche nach Dream Ranch und Pferd, dann finde ich zigtausend Bilder. Und wenn ich das dann noch einschränke, vielleicht auf eine Veranstaltung, dann habe ich nicht mehr das Ergebnis, was ich will, weil
ich suche
ein bestimmtes.
Wenn du viele ähnliche Sachen fotografierst, wo du dich auch nachher visuell nicht mehr drin auskennst, weil alles ähnlich aussieht, dann ist das ein anderes Thema, ist klar.
Also es ist immer, also ich fand es ganz spannend. Also guckt euch das mal an. Werde ich vielleicht auch noch was von adaptieren, muss ich mal gucken. Ja, dann hat der Steffen was geschrieben. Der schreibt, moin ihr zwei. Als ich dieses Kleinod im Netz entdeckt habe, war klar, das darf der Happy Shooting Gemeinde nicht vorenthalten werden. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Vor allem die goldenen Regeln und das Fotoalbum enthalten großartige und super lustige Texte zu Fotos, die teilweise Schnappschüsse, teilweise aber auch großes Kino sind. Schaut's euch einfach mal an. Ja, das ist ein Link, der geht auf adoginak.de. Viele Grüße aus Hamburg, Steffen, haha. Ja, würde ich sagen, stellen wir mal auf happyshooting.de, ne?
Jo, dann schreibt Rolf Bethke, hi folks, the ultimate photo accessory for iPhone 4, theglyph.com. Best regards, Rolf. Ja, das Ding ist vor einigen Wochen mir das erste Mal untergekommen. Es ist ein, ja, was ist das? Das ist ein Stativ, eine Stativhalterung oder nee, umgekehrt. Es ist eine Halterung für ein iPhone 4 mit einem Stativgewinde und mit so einer Einbuchtung, wo man das also auch irgendwie so quasi als Tischständer verwenden kann, um zum Beispiel zu lesen, ohne es zu halten oder für...
FaceTime-Telefonate. Wie so ein Winkel irgendwie.
Ja, und das Interessante ist, und das, also ich finde so Accessories finde ich eigentlich erstmal ganz nett. Und das macht auch einen schön schlichten Eindruck. Aber die Geschichte dahinter, die ist mal ganz lustig. Und zwar, oder eigentlich sogar sehr interessant. Und zwar sind das zwei Jungs und die haben gesagt, wir wollen dieses Ding machen. Die haben sich irgendwo einen 3D-Printer geliehen und haben das mal ausdrucken lassen, also wirklich mal so einen Prototyp quasi dreidimensional machen lassen. und sind dann damit so ein bisschen rumgegangen, weil die brauchen Geld, um das irgendwie herzustellen, hatten die eine Mindest-Finanzanforderung von, ich glaube, $10,000. Also da muss man ja erstmal eine Pressform machen lassen und das wird dann mit so einer Spritzgusspresse irgendwie gemacht, das Zeug, und das ist so ein spezielles Gummimaterial und dann müssen da noch unten diese Stativgewinde, die aus Metall sind, müssen da eingeklebt werden und also man muss da schon ein bisschen Vorlauf haben, um das zu machen. Und die sind dann rangegangen an Kickstarter.com. Das ist so eine Website, über die man quasi Projekte, um die man quasi für Startfinanzierung für Projekte bitten kann. Und die Jungs haben es tatsächlich geschafft, für ihre Mindestanforderung, also die sagen, du gibst uns so und so viel Geld und dann bist du einer von den Ersten, die es bekommen. Und während einer gewissen Zeit wird dann dieses Geld quasi eingezahlt von den Teilnehmern, die sagen, jawohl, das unterstützen wir, das finden wir gut. Und ja, die hätten $10,000 gebraucht. Es sind noch 14 Tage bis zum Ende von diesem Geldsammelzeitraum. Und sie haben mittlerweile jetzt $109,611 gesammelt. Oh. Die haben also quasi mal eben fast 11-mal so viel, wie sie eigentlich brauchen. Das heißt, die können jetzt so richtig in die Vollen gehen mit der Produktion und
das muss ich echt rumgesprochen haben, weil als ich das rausgesucht habe, da war noch nicht genug Geld zusammen.
Das ist durch diverse A-List-Blogs gegangen und das hat das hat viel Sichtbarkeit bekommen. Die haben natürlich auch Glück gehabt, dass es quasi bemerkt wurde und es gibt viele richtig gute, tolle Projekte, die es leider nicht schaffen, sichtbar zu werden, aber die haben es geschafft und die zwei Jungs haben das auch mit ein paar richtig guten Videos begleitet und wer ein iPhone 4 hat, also das sieht mir nach einem ganz interessanten Gadget aus und die Geschichte dahinter, die finde ich einfach klasse, weil du hast eine Idee, du versuchst was zu machen, dann kommt Kickstarter daher und du kriegst die Möglichkeit, das mal irgendwie in einem größeren Publikum vorzustellen und dann sagen genug Leute, hey cool, wir wollen, dass ihr das produziert, hier ist unser Geld.
Ja, das ist eigentlich ganz witzig, was heutzutage möglich ist. Also in den Staaten war es ja von jeher etwas einfacher als bei uns, weil da gibt es ja dieses Venture Capital, das heißt Leute, die viel Geld haben, die Geld über haben oder die einfach selber mal viel Glück hatten, viel Geld verdient haben und jetzt dieses Glück auch anderen zukommen lassen wollen, natürlich ein bisschen auch mitverdienen wollen. Und wenn man Glück hat und kann so jemanden von dieser Idee überzeugen, dass der einem dann eben das Geld gibt für den Start, dann kann man eben seine Firma damit gründen und so weiter und so fort. Sowas gab es ja hier lange Zeit gar nicht in Deutschland und auch heute sieht das ja ein bisschen, nicht so rosig damit aus. Also hier ist ja so der Weg eher, dass du versuchst, zu den Banken zu gehen oder zu irgendwelchen größeren Firmen zu gehen. Wenn du zu Firmen gehst, dann hast du immer Angst, irgendwie klauen sie dir die Idee, also sagen sie quasi, ja, nicht so toll und dann produzieren sie es selber, weil sie genau wissen, dass du es nicht geschützt hast, weil wovon denn? Und gehst du zur Bank, dann wollen die erstmal gleich irgendwie einen Mehrjahresplan sehen, so was du denn glaubst, welche Einnahmen du generierst über die Jahre und ob du den Kredit auch überhaupt wieder zurückgezahlt kriegst und so weiter. Also es ist alles irgendwie ein bisschen schwierig. Und wenn man jetzt eben im Internet die Möglichkeit hat, so seine Geschäftsidee, die eben mal jenseits von Bits und Bytes ist, weil das geht ja nun auch wirklich in Deutschland sehr, sehr gut, eine Webseite aufmachen, sowas wie Flickr oder YouTube, wenn das irgendwie einschlägt und du verdienst damit Kohle, das ist ja wirklich kein Problem. Aber wenn du etwas produzieren willst, wenn du wirklich etwas in der Hand haben willst hinterher, dass man sich darüber quasi weltweit Geld sammeln kann und so jeder Einzelne mit kleinen Beträgen so ein bisschen zum Risikokapitalgeber werden kann, das finde ich schon irgendwie eine heiße Nummer. Das gefällt mir richtig gut.
Jo,
ja, so viel dazu. Dann ein Basteltipp.
Basteltipp, der Blitzbouncer und Snoot selbst gemacht. Gibt ja
einige, die basteln gerne. Genau, und Blitzen tun auch viele gerne. Und da hatte Olli was geschrieben. Lies doch mal.
Jo, der schreibt, hallo Chris und Boris, ich habe noch ein interessantes DIY-Projekt befunden. Aha. Hatte mir zuvor schon einen Bouncer für den Blitz gebaut, aber diese hier mit einem Drahtgeflecht scheint doch universeller zu sein. Ich werde dieses mal in den nächsten Tagen angehen. Das ist ein ganz lustiges Projekt. Also stellt euch vor, so ein Reflektor, den man an Blitz oben tun kann. Das Ganze besteht aus zwei Stofflagen, also einer schwarzen, einer weißen, innen und außen jeweils. Und dazwischen einem dünnen Drahtgeflecht. Das ist so ein, das kann man kaufen im Bastelladen, nehme ich an. Wo
gibt es so einen Modellbau von Eisenbahnen und sowas?
Ja, und dieses Drahtgeflecht ist da drin und damit lässt sich jetzt dieser Bouncer biegen und verstellen und lässt sich auch zusammenrollen und bleibt dann auch so in ein Snoot. Das heißt, man, wenn man eben nicht den als Reflektor auf dem Blitz oben braucht, kann man ihn quasi als in eine Röhre rollen und in eine Röhrenform rollen und damit dann dann quasi dann das Lichtbündel einschränken von der Größe her. Sehr, sehr interessant. Linken wir natürlich hin.
Sehr, sehr gerne, ja. Und wenn ihr das gebastelt habt, dann einfach mal Fotos bei Flickr stellen und bei uns verlinken im Kommentar.
Jo, so, jetzt will ich aber endlich mal wissen, was es mit deinem Riemen, Strappen, Nacken, Dingens, zeig doch mal oder erzähl doch mal.
Ich pack das mal aus. Also, zunächst mal geht hiermit ein unglaublich fettes, dickes, richtig grandioses Dankeschön raus an den Daniel aus Wien. Denn der hat mir das per E-Mail geschickt. Was hat er mir geschickt? Der hat mir geschickt, dass es da eine Firma gibt in den Staaten, die heißt highkeycamera.com. highkeycamera.com. Und was die machen ist, die produzieren Nackenstrappen. Soweit erstmal nichts Ungewöhnliches. Nun produzieren sie aber Nackenstrappen mit...
Also du meinst Nackenriemen für
Kamera. Ja, diese, wie heißt es, Schultergurt.
Ja, Nackengurt. Also man hängt sich um den Hals.
Den Hals, ja, oder über die Schulter. Und bei jeder Kamera kommt sowas ja eigentlich mit. Und bei der Canon, da steht halt fetten Schriftzug Canon drauf. Bei der Nikon, das ist dann in gelb und schwarz gehalten. Da steht dann fett Nikon drauf. Und bei Pentax, Pentax, bei Sony, Sony. Ihr wisst, ihr lauft immer mit blöder Werbung eigentlich rum, für die ihr nichts seht. Ja, und das hat mich auf Dauer ziemlich angenervt. Und wir haben ja schon in mehreren Folgen mal so den ultimativen Gurt gesucht. Und für einige ist das eben dieser Rapid. Und es gibt ja noch diverse andere Möglichkeiten, die Kamera zu befestigen. Haben wir auch schon einige von vorgestellt. Und ich bin trotz allem immer noch so ein Liebhaber von diesem ganz stinknormalen Schulter- oder Nackengurt, dem Nackenstrappen eben. Weil den kann ich mir auch mal ums Handgelenk wickeln und so als Handschlaufe verwenden und so. Naja, ich bin da so ein bisschen so der Typ dafür. Ja, aber mir gefällt dieses Canon da drauf nicht. So, und jetzt gibt's halt highkeycamera.com und die bieten Gurte an, genau wie der originale Gurt. Bisschen besser, komme ich gleich zu, mit anderen Motiven drauf. Entweder einfach nur ein stylvoller Streifen, der quer rüber geht, oder Sternchen drauf oder diverse Muster. Da gibt es ganz viel Camouflage, gibt es auch und so. Kann man sich eben aussuchen und da bestellen. Aber, nicht, dass das schon schön genug wäre, man kann auch sein eigenes Motiv dort hochladen. Das heißt, man lädt sich von denen eine Photoshop-Datei runter, ein Photoshop-Muster. Das hat zwei Layer. Auf dem einen Layer sind die ganzen Schnittrahmen und Nähkanten und sowas drauf aufgemalt. Das ist eine ganz, ganz schmale und ganz breite Datei eben. Und auf dem zweiten Layer kann man sich austoben und da kann man jetzt drauf malen, was immer man möchte. Und was ich jetzt gemacht habe ist, ich habe mir ein Foto genommen, das habe ich mal gemacht, das ist auch gerade in meinem Kalender das Monatsbild. Ich habe von unserem Pferdchen, von unserer Frieda, letztes Jahr die Mähne fotografiert. Nur die Mähne. Und dieses Bild habe ich jetzt genommen und auf die komplette Breite von diesem Gurt gezogen und eben den Ausschnitt so gewählt, dass eben so diese Mähne drauf zu sehen ist und auf der einen Seite von dem Gurt und dann geht das langsam zum anderen Gurt über und dann sieht man den Übergang von Mähne eben zum Fell, weil die Mähne da halt aufhört. Ja, habe das da schön hingeschoben und angepasst und ja, habe noch einen zweiten Gurt entworfen, da kann ich jetzt nicht so laut drüber reden, weil das soll noch ein Geschenk werden. Und habe das Ganze eben hochgeladen und geordert. Ja, und jetzt sind die tatsächlich gekommen. Und was soll ich sagen? Der Gurt hat exakt dasselbe Maß wie der originale Canon-Gurt. Lässt sich auch exakt genauso befestigen. Also wer den kennt, der weiß, wie das hier funktioniert. Sieht im Prinzip auch exakt so aus. Also unten so ein bisschen so eine Lederschlaufe dran. Da ist auch High Key, steht da ganz klein drauf. So ein kleines Fähnchen ist da dran. Das war's dann aber auch schon. Und der Rest ist einfach das eigene Motiv. Und das Schöne ist, was hier besser ist als beim Original, ist die Rückseite. Da ist nämlich so aus mit so schwarzen Noppen so ein Anti-Rutsch-Gummi, wie auch immer. Also dieser originale Canon-Gurt, der hat sowas zwar auch, rutscht aber dann doch mal von der Jacke. Und dieses hier, das hat viel besseren Grip. Also ich habe das jetzt ein paar Tage wirklich benutzt. Ich habe die Kamera im Augenblick jeden Tag dabei bei dem Wetter. Und das hält viel, viel besser bei mir auf der Schulter. Also auch wenn man sich mal ein bisschen vorbeugt und so, ist die alte gerne mal runtergerutscht mit dem Kanon-Gurt. Dies Zeug hier nicht. Also das hat richtig guten Grip, gefällt mir richtig toll. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, man kann bei der Bestellung angeben, dass man eben 1 Euro an eine wohltätige Organisation spenden möchte mit der Bestellung. Da kann man auch auswählen, wohin. Und das Ganze ist hier geliefert worden und ist auch schön zusammengelegt, der Gurt, und mit so einem, einfach mit so einem kleinen Juteband zusammengemacht. Also irgendwie ganz, ganz liebevoll. Und die Qualität ist einfach Sahne. Also es ist unglaublich, wie gut Fotos auf diesem Gurt kommen. Das habe ich also nicht für möglich gehalten. Das hat richtig so einen kleinen Glanzeffekt. Satte Farben eigentlich. Traumhaft. Wirklich richtig schön. Also 10-mal besser, als ich eigentlich gedacht hatte, dass es wird. So viel zum Positiven. Jetzt kommen wir zum Haken.
Gibt es da etwa noch einen Haken?
Ja, 2. Wobei eigentlich beide jetzt nicht wirklich schlimm sind, finde ich jedenfalls. Der eine Haken ist, das Ganze dauert relativ lange. Das schreiben sie aber auch, dass sie eben Zeit brauchen, das zu produzieren, weil das wird
das
dann...
Das wird mundgemalt von armen Kindern in Bolivien.
Das glaube ich nicht, weil das ist nämlich komplett made in USA. Da sind sie wohl auch ziemlich stolz drauf. Was das jetzt für uns für eine Relevanz hat, weiß ich nicht, aber es ist halt so. Aber sie schreiben da schon, dass das mal 4 bis 5 Wochen dauern kann, bis sie den Gurt produzieren, und dann muss er auch noch verschickt werden. Ich habe das Ganze bestellt, also die Datei hochgeladen und bestellt am 26. August. Und am 8. Oktober ist das Ganze gekommen. Das hat also insgesamt brutto circa 6 Wochen gedauert.
Wow.
Jo, finde ich aber, kann man mal machen, weil hier gibt's das ja nun mal nicht. Ne? Man darf es halt nur nicht eilig haben. Und der zweite Haken ist der Preis. Es ist natürlich nicht so ganz günstig. Die fertigen Gurte sind etwas günstiger, da habe ich die Preise jetzt nicht im Kopf. Aber ein eigenes Motiv, also ein Gurt mit eigenem Motiv, liegt bei ungefähr $35. Und der Versand hier nach Deutschland schlägt dann nochmal mit etwa $29 zu Buche. Wobei, da gibt es auch verschiedene Versandformen von langsam bis schnell. Da müsst ihr mal gucken, ob das auch noch ein bisschen günstiger geht. Also es lohnt sich jetzt nicht wirklich für einen Gurt, weil dann Versand fast so viel ist wie der Gurt. Aber vielleicht kann man sich ja zusammentun. Ihr könnt euch ja im Forum treffen und vielleicht Sammelbestellungen machen. Ich habe halt 2 Gurte bestellt. Und das waren in der Summe ungefähr $99. Also die 2 Gurte plus der Versand. Das waren zu dem Zeitpunkt etwa 79 Euro netto. Und dann ist das Ganze beim Zoll gelandet. Es war zollfrei, weil ich unter 120 Euro oder sowas war, oder 200 Euro. Irgendwo liegt da gerade die Grenze. Nagelt mich nicht fest. Und musste dann 15 Euro Einfuhrumsatzsteuer bezahlen. Also 80 plus 15 sind dann 95 Euro.
Für 2 Riemen, die custom-made sind.
Genau, für 2 Riemen, die es jetzt genau einmal auf der Welt gibt.
Ja.
Und ich finde, und damit kann man leben.
Ist es dauerhaft? Also ist
ja
das Ding
ja, ist permanent.
Nach dreimal dran rubbeln irgendwie
Nein,
ab oder so?
Nein, überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie das gemacht ist von der Technik her. Kann ich nicht sagen, aber es wirkt so ein bisschen, als ob das Bild etwas tiefer liegt als die Struktur. Also als ob das quasi von hinten bedruckt wäre oder so. So wirkt es. Also es hat so einen Schimmer-Glanzeffekt, wenn man von oben drauf guckt, als ob man so ein bisschen tiefer schauen muss, um das Bild zu sehen. Ist irgendwie ganz, kann ich ganz schwer beschreiben. Man muss es einfach mal sehen. Sieht aber einfach geil aus. Und ich, wie gesagt, ich bin jetzt schon eine ganze Zeit lang, seit 8.10. bin ich damit unterwegs. Fast jeden Tag über der Schulter, bin damit zum Pferd gegangen und draußen fotografiert, und es hat auch mal geregnet dabei, und da ist nichts dran. Das ist einfach klasse.
Echt sehr, sehr schön.
Super. Kann ich also nur weitergeben, diesen Tipp. Wir linken da gerne hin, highkeycamera.com. Danke nochmal, Daniel. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das nicht der letzte Gurt war, den ich da bestellt habe. Das wird schon fast jetzt zu so einem Mode-Accessoire. Da kann man doch häufiger mal den Gurt tauschen, finde ich.
Jetzt musst du dir nur noch die Kamera im Pferdelook lackieren lassen.
Nee, aber ich werde die Kamera abkleben. Aber das ist dann ein Thema für nächstes Mal vielleicht.
Okay, da bin ich ja nochmal wirklich gespannt. Gut, der Henning hat uns eine eher technische Frage gestellt. Hallo Boris und Chris, man wird ja von euch und sonst überall darauf hingewiesen, dass Bildbearbeitung von RAW im Vergleich zu JPEG viel mehr Spielraum bietet. Es gibt aber noch andere Formate dazwischen. So bietet meine alte Olympus zum Beispiel die Möglichkeit, im TIFF-Format zu speichern. Natürlich gibt es auch noch andere lizenzfreie Formate wie PNG. Habt ihr damit schon mal getestet? Leider speichern meine speichern meine neueren Point-and-Shoot-Kameras nur noch im JPEG-Format. Macht weiter so. Gruß, Henning. Ja, das RAW-Format, also wir wollen das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber das RAW-Format bietet einige Vorteile gegenüber all diesen anderen Formaten, ganz einfach aus dem Grund, weil die Daten da noch aus dem Original-Gitter bestehen, aus dem Original-Mosaik bestehen, was das, was der Sensor abliefert. Das muss dann in einem Schritt umgewandelt werden in ein TIFF zum Beispiel oder in ein PNG, indem man immer so 4 Pixel davon zusammenrechnet und dann so einen Durchschnitt bildet wegen Farbe und Helligkeit. Und das heißt, da passiert quasi auf dem Weg zu einem TIFF passiert auch schon ein Prozess, der nicht reversibel ist, der nicht umkehrbar ist. Das heißt, die originalen RAW-Daten sind auf jeden Fall noch reichhaltiger als die, die nachher das TIFF oder das PNG haben. Und die heutigen RAW-Bearbeiter, exemplarisch mal wieder Lightroom 3 zum Beispiel, macht dann auf der RAW-Ebene, also auf der vor der umgewandelten Ebene, bereits solche Geschichten wie eine Rauschverminderung und so weiter. Die passieren also alle auf einem Level, auf dem man es nicht mehr tun könnte, wenn man nur noch das TIFF hätte zum Beispiel. Also wer so dieses letzte bisschen da noch rauskitzeln will, auch im Dynamikbereich übrigens, der ist mit dem RAW nach wie vor besser bedient. Trotz allem, JPEG ist dieses hochkomprimierte Format, speziell in den neueren Point-and-Shoot-Kameras, die teilweise wirklich nur noch JPEG können. Da ist es schade, aber wenn die TIFF können und man hat den Platz auf der Speicherkarte und man ja möchte zumindest noch ein bisschen was nachbearbeiten, was sich beim JPEG nicht immer, was nicht immer gut funktioniert oder oft nicht gut funktioniert, dann könnte man da immer noch ein TIFF abspeichern. Das ist auf jeden Fall noch besser als ein JPEG, wenn es um die Weiterverarbeitung geht. Aber wenn ihr das Bild direkt so aus der Kamera einfach an die Oma schicken wollt, dann ist JPEG auch völlig okay. Vor allem, weil in diesem JPEG dann meistens eben auch die Bearbeitungen schon drin sind, die man so an der Kamera eingestellt hat.
Jo. PNG habe ich selbst noch gar nicht gesehen bei Kameras. Wenn du das einstellen kannst, würde ich das ruhig mal ausprobieren, weil PNG per se erstmal eine bessere Qualität verspricht. Also zumindest keine verlustbehaftete Kompression. Also das könntest du mal ausprobieren. Da musst du aber einfach selber mal vergleichen. Einmal JPEG, einmal PNG machen. Grundsätzlich ist es ja so, wenn du die Bilder direkt irgendwie hochladen willst, das ist ja meistens der Sinn, oder zumindest sagen die Hersteller, dass das der Sinn ist, dass man das Foto macht und dann gleich irgendwie auch ins Web laden kann. Da bist du mit JPEG einfach am kompatibelsten.
Yo! Der Klaus hat uns einen Link geschickt, das Thema kommt ja immer wieder. Hallo, entschuldigt, falls ihr inzwischen wisst, wie es funktioniert, habe es eben entdeckt und dachte mir, ich zeige es euch. Das erklärt auch die hohe Auflösung der Sensoren, aber die geringe Bildauflösung. Also, es geht um das nachträgliche Fokussieren von Bildern. Wir haben da einen Link.
Ja, das ist so dieser Fokus-Voodoo. Also mach quasi ein Foto und ja, hinterher am Computer sagst du, wo war es denn scharf?
Richtig. Und das Geheimnis dahinter ist, dass schlicht und einfach viele Bilder aufgenommen werden, die mit einer speziellen Linse, das nennt man eine plenoptische Linse, quasi die Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit verschiedenen Schärfebereichen aufgenommen wird. Das wird dann also auf einem großen Sensor dann wieder in lauter kleine Bilder aufgeteilt und dann gibt es eine Möglichkeit, zwischen diesen Bildern eben verschiedene Berechnungen auszuführen, um dann den Schärfepunkt nachträglich noch im Bild zu verschieben. Hat den, ja, ich weiß nicht, inwieweit es wirklich Produkt schon ist, also Adobe hat wohl schon ein Produkt namens Planoptic Renderer. Das Problem ist halt, man hat relativ wenig Auflösung im resultierenden Bild, weil auf dem einen Sensor eben viele Bilder nebeneinander gespeichert werden müssen, um das zu ermöglichen.
Ja, das sind wohl irgendwie so zwei Techniken, die es gibt. Diese eine Technik, das mit dieser planoptischen Linse zu machen, was relativ teuer ist, weil man hat dann eben ein Objektiv nicht mit einer Frontlinse, sondern mit vielen. Und wenn man da jetzt verschiedene Brennweiten machen wollte, dann müssten die alle irgendwie viele haben oder man müsste einen universellen Adapter haben, der vorgeschnallt wird, was wieder die Qualität vermindert und, und. Also das ist so dieser eine Ansatz. Und eine andere Technik ist, dass dieser Voodoo quasi hinterher vor dem Sensor passiert, indem da der Lichtstrahl zerlegt wird. Da hatte ich auch schon mal was drüber gesehen. Weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber da wird auch der Lichtstrahl irgendwie abgegriffen aus den verschiedenen Winkeln und auf verschiedene Stellen auf den Sensor gelenkt, um da eben multiple Ebenen dann abbilden zu können. was dann halt mit jedem Objektiv funktioniert. Ziemlich heiße Sache und ich glaube hier bei heise.de, den Link, den stellen wir gerne in die Shownotes auf happyshooting.de, da wird eben das mit diesem Objektiv beschrieben.
Jo. Linken wir auf jeden Fall hin.
So, dann haben wir einen Aufruf und zwar vom Paul. Der Paul schreibt, hallo Chris, hallo Boris, ich möchte ein Fotografie-Magazin ins Leben rufen und wünsche mir dafür Bilder und Leute, die Lust haben, ihre Bilder darin zu veröffentlichen. Vielleicht könnt ihr einen Aufruf starten. Das haben wir hiermit getan. Er schickt uns auch noch einen Link zum ersten Prototyp, wie das Ganze aussieht. Und ja, auch einen Link zur ersten Ausgabe direkt, wo man sich das mal anschauen kann. Kann man sich runterladen. Es gibt auch eine FAQ, also Frequently Asked Questions und so weiter und so fort. Es gibt auch eine Flickr-Gruppe, können wir auch mal mit hinlinken. Vielen Dank und beste Grüße, Paul Wellner Bow.
So, und nu haben wir, warte mal, ja, was da? Was zum Rasseln.
Rasseln. Ich sitze gerade völlig im Dunkeln hier.
Ermittler, den Ermittler gewinnen müssen wir.
Ich habe nämlich kein Licht angemacht. Seit wir aufgenommen haben, ist es plötzlich Nacht geworden. So viel zu, es muss schnell gehen.
Ja, du kannst ja mal kurz zum Lichtschalter laufen, dann kann ich so lange mal reden.
Ja, ich habe die Würfel gerade gefunden.
Hast du sie im Dunkeln ertastet sozusagen?
Sozusagen, wenn du die ganze Zeit in den Monitor guckst und guckst dann neben dem Monitor, da siehst du nichts mehr, da ist schwarz. Das nennt sich Kontrastumfang.
Das nennt sich, sag ich nicht, sonst magst du mich nachher nicht mehr.
Sag es ruhig, ich setze das einfach mit auf die Liste.
Ist okay. Wir haben 36 qualifizierte Teilnehmer.
Haben wir?
Lass mich mal gucken. Und zwar für unser
tatsächlich
Tag, für unsere Störungsaufgabe.
Jawohl, was hauen wir denn jetzt raus?
Moment, stopp halt, ich hol mal die Schachtel Augenblick. So, ich habe hier eine Schachtel und da sind noch so ein paar übrig gebliebene Sachen drin. Also das sind nicht die Sachen, die keiner wollte, sondern die Sachen, die ich irgendwie, naja, so halt vom Testen noch so ein bisschen habe. Und da finden wir, ganz interessant, da finden wir noch zwei achromatische Vorsatzlinsen.
Oh, schick, schick.
Also Achromaten sind Vergrößerungslinsen, Nahlinsen. Da kann man quasi aus einem normalen Objektiv sowas bisschen Richtung Makro machen. Also man schraubt das vorne aufs Filtergewinde drauf. Und das sind jeweils ein Achromat mit 58 mm Durchmesser und hier ist einer mit 62 mm Durchmesser. Beide haben 5 Dioptrien. Also das ist schon relativ stark.
Ganz ordentlich, ja.
Was die tun. Und diese beiden verlose ich jetzt mal.
Beide?
Also einen davon, aber der Gewinner hat dann die Wahl zwischen 58 und 62.
58 und 62, okay.
Ja, Achromat, Makro, 5 Dioptrien, 58 oder 62 wahlweise. Und jetzt würfeln wir doch mal aus den 36 einen raus. Fang doch du mal an.
Ich würfel mal. Hört man das jetzt, wie dunkel das hier ist?
Total.
Ich habe eine 10 und eine 2, das macht eine 12.
Wow, dann haben wir es ja schon.
Volltreffer.
Die Nummer 12 ist
Rudertrainer.
Von Rudertrainer Chiprauschen. Das Chiprauschen meiner D90 mit maximaler ISO und Belichtung. Das ist ein Bild mit Störung. das hat ganz interessante Weise. Unten noch so ein kleines Ding drin mit einem Copyright. Finde ich spannend.
Ich wollte es gerade aufmachen, aber dann reißt deine Verbindung hier bei mir komplett weg. Ich verkneife mir jetzt mal das Öffnen. Der Tonqualität zuliebe, sorry. Also ich muss jetzt auf dein Urteil vertrauen. Du musst das jetzt erzählen.
Ja, ich meine, es gibt nicht viel zu beurteilen. Das halte ich quasi schon für einen für einen Grenzfall. Ich behaupte jetzt einfach mal ein Bild, was quasi nur Chiprauschen zeigt und aus meiner Sicht, also wenn ich mir den Fotostream von Routertrainer so anschaue, der hat da durchaus sehr anschauliche Bilder drin. Und das ist jetzt das eine Bild, was irgendwie durch die Bank wegrauscht. Da habe ich ja schon fast ein bisschen Bauchweh, hier einen Preis zu vergeben dafür. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber...
Also, ich hast du beim letzten Mal schon gemerkt, dass ich durchaus bereit bin, da mal härter durchzugreifen und zu sagen, auch in Anbetracht anderer Hörer, die im Forum geschrieben haben, man möge doch bitte mit den Fotothemen nicht alles so weit herholen und sich auch wirklich mal Mühe machen, ein Bild zu machen und so, wäre ich durchaus bereit zu sagen, also klasse, dass du mitgemacht hast, aber wir würfeln einfach nochmal.
Ja, dann tun wir das auf die Gefahr hin, dass jetzt jemand sauer ist, aber das
ist ich glaube, so das wird er verstehen. Also ich finde das erstmal als Augenzwinkern, finde ich das klasse.
Also wenn ich jetzt, ich meine, das Bild könnte man noch möglicherweise noch verargumentieren, ob aufgrund seiner monochromatischen künstlerischen Umsetzung, aber da die anderen Bilder auf seinem Fotostream durchaus Sachen, Bilder sind, die ja, die ich eher als Fotos mit einer gewissen Absicht erkenne. Sage ich mal, das ist...
Also das geht besser, sagen wir es so, okay?
Da kann man doch noch mal eins draufsetzen. Ich würde mal behaupten, wir probieren das mit den Würfeln jetzt einfach noch mal. Genau.
Also, Bruder-Trainer, du hast insofern schon mal gewonnen, als dass du überhaupt genannt wurdest und dass die Leute jetzt einfach mal auf den Fotostream gucken. Das ist auch schon viel wert, finde ich.
Richtig. Und jetzt tun wir mal noch mal Würfel. Das mache ich jetzt mal.
Wenn jetzt natürlich noch mal die 12 kommt, hat er es auch, ne?
Nee, das ist die 63. Das geht nicht.
Ja, das ist zu viel. 36. So, wenn jetzt noch mal die 12 kommt. So. Ich habe eine 40 und eine, was ist das, eine 6? 46.
Zu viel. Dann ich noch mal. 97.
Das zieht sich wieder ein bisschen. 37.
Ja, jetzt knapp arbeiten über. Wir uns vor. 95, sag mal.
Okay, 38.
Sag mal. 31.
Hey.
31, ja, das ist doch schon mehr Foto. Thema Störung von Kai-Uwe Gläser, KUG. Thema Stuttgart 21. Schreibt der Stuttgart 21 bitte nicht. Das ist ein Foto von, ja, du siehst eine Hand, die hält so dieses Stuttgart 21, dieses, man kennt ja dieses durchgestrichene Ortsschild, was so überall auch klebt. Ich fahre ja öfters mal über Stuttgart durch besagten Bahnhof. Da sieht man das ja häufig so außen an den Bauzäunen kleben. Und das Foto zeigt, ja, ich vermute mal, dass das irgendwo auf einer Kundgebung, Demonstration oder sonst wie erschienen ist.
Ja, das ist wahrscheinlich auf der Demo gewesen.
Weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht sagen. Wobei, das wurde am 2. Oktober aufgenommen. Ja, das könnte
schon hinkommen.
Zeitlich, wobei das war an Samstag. Das war nicht davor. Auf der Demo. Ja, das war was anderes. Egal. Aber da gibt's ja quasi täglich irgendwelche Geschichten dort. Ja, das Bild ist ganz lang brennweitig geschossen, also richtig, das sieht man so von der Anmutung her, extrem geringe Schärfentiefe und das ist eine sehr lange Brennweite, mit der das geschehen ist. Hat einen sehr klaren Fokuspunkt und eine interessante Kommunikation da. Zum einen hast du natürlich dieses gelbe Schild mit diesem roten Strich durch, Stuttgart 21, da ist also richtig ein Anziehungspunkt im Bild. Und dann hast du aber noch unten dieses Mädchen im Hintergrund. Das hat irgendwie so einen blauen Aufkleber auf der Stirn oder so, was noch so ein bisschen hochschaut. Und da ist irgendwie so ein Zwiegespräch zwischen den beiden drin.
Das scheint auch ihre Hand zu sein, ne?
Ja, ich weiß es nicht, ob die Hand von der Seite kommt. Das könnte auch von ihr kommen.
Könnte sein, ja.
Lass mal schauen, anatomisch würde das auch hinhauen.
Ja, rechte Hand Daumen passt schon.
Auf der richtigen Seite. Ja, das würde passen. Also, ja, durchaus, wahrscheinlich hast du recht, es müsste ihre Hand sein. Und das Ganze hat er dann, ja, das ist jetzt natürlich extrem Geschmackssache, noch weiter nach innen betont, indem er da einfach mit der Bildbearbeitung noch eine dicke Vignette drum gezogen hat. Die ist mir für meinen Geschmack eigentlich schon zu aufdringlich. Also die ist zu klar Vignette, die ist zu klar abgegrenzt, da ist zu dunkel außen. Das finde ich persönlich so ein bisschen over the top.
Es wirkt so ein bisschen wie so Beobachter, weißt du, so Fernrohr oder so.
Das verstärkt natürlich diese Wirkung, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, das muss man einfach für sich selber rausfinden, was da okay ist und was nicht. Ja, das ist ein klares Bild, das ist eine deutliche Aussage. Und das, da steckt ein Mensch mit drin, das finde ich ganz interessant.
Mhm. Ja. Ja. Ein Akromat bitte.
Ein Akromat bitte für den KUG.
Größe 62 oder 58 war es, ne?
58 oder, nochmal schauen, 58 oder 62 Millimeter. Ja, schreib uns eine Mail an info@happyshooting.de.
Gewinnerstörung.
Gewinnerstörung und dann sag uns bitte da auch, welche Größe du haben möchtest und dann geht die auf den Weg zu dir.
Na cool.
Jo, ich habe noch eins, was ich noch kurz rausheben will.
Mhm, ja.
Und das ist von Michael, das Bild Weinlaub. Das ist an sich ein sehr simples Bild. Das ist eine Makroaufnahme oder eine Nahaufnahme von einem Weinlaub. Was mir da ganz gut gefällt, das ist so ein herbstliches Weinlaub, was also quasi das Grün so weitgehend verloren hat, was dann schon durch so ein starkes Rot ersetzt wird und das Blatt ist auch schon so ein bisschen kaputt und hat auch schon so einen Riss und wahrscheinlich deshalb Störung, beziehungsweise er schreibt, glaube ich, drunter Stoffwechselstörung, was es ja auch eigentlich ist. Was mir da aber toll beobachtet gefällt, ist die Lichtführung in dem Bild. Und zwar hast du zwei oder eigentlich drei Ebenen in dem Bild. Du hast einmal den Hintergrund, da siehst du noch so ein bisschen Weintrauben und das grüne Weinlaub noch so in der Unschärfe verschwinden. Das liegt so ein bisschen im Schatten. Da ist also der Hintergrund ist quasi so unaufdringlich da hinten, aber gibt dem Ganzen schon Kontext.
Man weiß auch nicht wirklich, was es ist. Also es ist eigentlich mehr ein grüner Hintergrund.
Ja, mit dieser blauen Weintraube dort, das sieht man schon. Also da, ja,
wenn man es weiß.
Ich erkenne die hier ganz gut.
Du als Weintrinker.
Genau. Und dann hast du dieses Blatt und jetzt hat dieses Blatt aber in sich wieder zwei Ebenen. Und zwar ist es zum einen von der Rückseite her beschienen von der Sonne. Das heißt, du hast dieses durchscheinende Blatt. Das sieht bei Blättern ja eh immer wieder sehr interessant aus, wenn die von hinten belichtet werden. Aber die Sonne, die kommt so schräg rein und damit trifft es ja auch auf diese rechte Blattkante, die sich so ein bisschen nach hinten wälzt. Das heißt, an der Stelle bekommt das Blatt quasi so eine helle Kante, wo das Licht sich auch noch so ein bisschen nach vorne drumherum schleicht. Und das hebt das Ganze so dermaßen toll vom Hintergrund ab, nicht nur durch die Helligkeit, sondern auch durch diese interessante Blattkante. Das ist so ein Bild, da kann man schon mal wieder zurückkommen und sich noch ein zweites Mal anschauen. Also das ist, finde das interessant, wie das mit dem Licht da passiert. Das ist so eine Geschichte, wenn du da unterwegs bist, nicht immer nur auf die Sachen gucken, die da fotografieren möchtest, sondern auch auf das Licht und was das Licht mit den Dingen tut. Und an der Stelle, mein Lob an den Michael, super gut beobachtet und mit dem Hintergrund auch sehr schön eingefangen. Klasse.
Mhm. Jo. War übrigens auch eins der Bilder, die ich mir hier rausgeguckt habe.
Tja, siehst du mal.
Sehe ich hier. Ja, schön.
Gut. Haben wir's. Dann, wir haben es noch nicht. Wir haben noch zwei Sachen. Und zwar, zum einen gibt es noch eine neue Aufgabe.
Oh, um Himmels Willen. Wie konnte ich das vergessen? Genau, mach doch nochmal dein Geräusch. Machen wir erst eine neue Aufgabe.
Machen wir erst eine neue Aufgabe.
Die Idee kommt aus einem Kommentar zur Folge 200. Und zwar ist der Kommentar geschrieben von Makuya. Und Makuya sagt, wäre denn nicht Schattenboxen mal eine tolle Idee für eine Aufgabe? Und ich gedacht, jawohl, das wäre eine tolle Idee. Also heißt die neue Aufgabe Schattenboxen. Und diese Aufgabe geht vom 21.10.2010 bis zum 4.11.2010. Also 21.10. bis 4.11.2010. Thema ist Schattenboxen. Bild machen, hochladen zu Flickr, zur Happy Shooting Gruppe hinzufügen und den Tag HS Schattenboxen.
Was ist denn eigentlich Schattenboxen? Kannst du das erklären?
Ich kann das schon erklären, aber ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil wir wollen ja die Idee offen halten.
Na gut, alles klar. Ja, dann lass mich nochmal hier den. Oh je, jetzt muss ich das wieder. Ja, das muss man erst wieder spannen und dann hier den reindrücken und dann den anderen drauf und dann machen wir nämlich. Jetzt, Achtung, jetzt geht's los. Achtung.
Jetzt. Psst. Das ist eine Cappuccino-Maschine, die fingerhutgroß Cappuccinos herstellt. Nee, ich würde sagen, das ist der Selbstauslöser.
Das ist eine Art von Selbstauslöser, jawohl. Also das Geräusch kennt man ja durchaus. Da ist irgendwie so ein Uhrwerk mit so einer fliehkraftgetriebenen Geschichte, die dann eben sich so lang dreht und dann quasi dann so nach einer Weile auslöst. Das ist ja in viele Kameras eingebaut, aber diese alte Großformatkamera, diese 9:12, das heißt Ikon, die ich da ergattert habe, die ist, hat das nicht, aber die hat einen Drahtauslöser. Mhm. Und jetzt hat damals eine Firma namens HK hat ein Gerät gebaut in mehreren Versionen über die Jahre und das heißt Autoknips.
Sehr treffend.
Ja, also alle, die jetzt irgendwo in der Nähe eines Rechners sitzen, geht doch mal her und gebt mal Autoknips in Google ein oder in der Suchmaschine eurer Wahl und geht da mal dann auf die Bildersuche. Da seht ihr dieses Teil in vielfacher Ausfertigung. Das ist ungefähr 5 cm hoch, 3 breit und ein tief oder so ähnlich. Und das betätigt tatsächlich den Selbstauslöser. Und zwar da, wo man ihn eigentlich mit den Fingern, weißt du, du kennst das, diese Drahtauslöser, die haben am Ende so dieses Teil, was man wie so eine Spritze bedient.
Ja, natürlich.
Wo man so ein Teil mit dem Daumen reinschiebt, genau. und das Gegenstück so mit Zeigefinger und Mittelfinger festhält.
Yep.
So ähnlich ist das da auch. Da gibt es dieses eine Teil, was das Daumenteil reinschiebt und dann eine andere Seite, wo du den Rest einhängen kannst. Mhm. Und ja, dann hast du die Möglichkeit, hier bis zu, ich glaube, 28 Sekunden Verzögerung einzustellen. Das ist also so ein federgetriebenes Teil. Das kannst du verstellen, wie lange das dauert. Du kannst es auch benutzen. Du kannst auch sagen, wie lange es dann auslösen soll. Also zum Beispiel nach 10 Sekunden mach ein Bild, was 5 Sekunden lang ist.
Ach was, der drückt nicht nur einfach durch und macht so Knips, sondern er drückt wirklich runter und dann hat er nochmal irgendwie einen Federmechanismus oder wie geht
richtig,
das?
Richtig, dann wird das über so einen Stößel, den man verstellen kann, eingestellt, wie lange der da machen soll. Und das Interessante, wenn man das mal die Geschichte dieses Gerätes sich ergoogelt, also ich habe hier ein HK Autoknips Modell 2, nur um das nochmal zu sagen, also das Modell 2
ist... Mit dem 1er geben wir uns nicht mehr ab jetzt hier.
Oh, der 1 ist... Ja, der 2 ist ein bisschen flexibler. Ja, das Ding funktioniert tadellos, ist völlig klasse und interessanterweise, da man da also quasi fast eine halbe Minute auch Verzögerung einstellen konnte und dann eine mechanische Auslösung, die was runterdrückt, ist dieses Teil auch in der Untergrundbewegung im Zweiten Weltkrieg zum Einsatz gekommen, um damit Sprengkörper zu zünden.
Ach,
also so für Anschläge und Attentate und solche Geschichten. Da konnte man also dann tatsächlich, ich meine, 30 Sekunden ist relativ lang, da kann man auch schon mal irgendwas in Köfferchen in die Ecke stellen,
und dann
den Auslöser starten und dann aber abhauen und kommt noch lebend raus. Also das Ding hat nicht nur eine fotografische, sondern auch noch eine politische Geschichte. Und ich habe nicht gewusst, dass das existiert. Und du kriegst die auch auf eBay so für, ja, ich weiß nicht, 20, 30 Euro kriegst du die Teile. Da gibt es noch viele davon. Und damit kannst du jede Kamera, die so über einen Drahtauslöser zu bedienen ist und keinen Selbstauslöser hat, kannst du damit quasi mit einem Selbstauslöser nachrüsten.
Witzig. Das ist
völliger Hammer. Also,
wusstest du übrigens, die Leicas jetzt, diese neuen digitalen, also M8, M9 und so?
Ja.
Die haben auch einen Fernauslöser, also so ein Kabelauslöser halt. Mhm. Nur ist das auch kein Kabelauslöser, wie man es jetzt von den digitalen Canon, Nikon und so weiter kennt, wo entweder so ein spezieller 3-Pin oder eben so ein Stereoklinke dran ist und dann eben flexibles Kabel mit einem Knopf und Verriegeln und so. Sondern es ist bei der digitalen Leica auch noch genau das, was du gerade sagst, ein mechanischer Auslöser mit dieser Spritze zum Festhalten, mhm, wo tatsächlich vorne ein Stift rausgeschoben wird, der dann diesen Knopf drückt. Also wie zu analogen Zeiten.
Ja, warum auch nicht? Ich bin ja da mittlerweile recht schmerzbefreit. Für mich darf das ruhig mechanisch funktionieren.
Ich fand das total klasse. Also damit rechnet man einfach nicht mehr an einer digitalen Kamera. Und ich glaube, es war beim Klostergeister-Workshop, wo hier... sag schnell, unser Mehrfachbesucher, da war Marc.
Der Marc
liegt man lange,
ja.
Genau, der hatte dann die Kamera und der hat mir diesen Auslöser da gezeigt. Ich glaube, das war da. Und da bin ich ja fast vom Glauben abgetreten, weil ich kannte so ein Ding noch früher von der analogen Spiegelreflex. Da hatte ich so ein Teil mal.
Ach du, ich bin ja in letzter Zeit immer wieder auch mit der Minolta X700 Kleinbildspiegelreflex-Film unterwegs. Die kann auch noch völlig mechanisch ausgelöst werden. Da kannst du auch noch so ein Teil reinschrauben. Das ist überhaupt kein Thema.
Ich finde das einfach nur geil.
Tja, kannst mal sehen. Das ist auf jeden Fall immer zuverlässig. Da brauchst du keine Batterie für.
Da gibt es keine Kontaktprobleme.
hat schon ein bisschen was Archaisches,
verriegeln ist halt eine mechanische Verriegelung. Dann bleibt der Pin eben unten, solange bis die Verriegelung wieder wegnimmst.
Genau, wie sie es gehört. Also manchmal sind das die pragmatischen Lösungen sind manchmal die besten.
Ja, absolut.
Ja, apropos pragmatisch. Jetzt würde ich sagen, pragmatisch mal die Kiste abschalten. Genug gehört für heute. Wir haben fertig. Und wir freuen uns, dass ihr auch dabei wart und das durchgehalten habt. Vielleicht seid ihr jetzt auch wieder... Kann man während einer Folge Happy Shooting 42 Kilometer? Nee, kann man nicht. Das ist dann doch irgendwie...
Das glaube ich, das schafft keiner.
Ja, mit dem Fahrrad vielleicht. Na, ich weiß nicht. Könnt ihr mal eure Rekorde posten in die Kommentare im Blog und so. Wer hat die längste Entfernung zurückgelegt?
Genau.
Da wird dann irgendein Lufthansa-Pilot oder wir hatten ja mal einen Workshop-Teilnehmer, Lufthansa-Pilot, der wird dann sagen, ja, so und so viel 1000 Kilometer kann man schon fahren.
Super.
Mit der Boeing 777.
Es gilt nur Muskelkraft.
Alles klar. Gut, mit Muskelkraft in die nächste Woche. Wir wünschen euch eine tolle Restwoche, einen guten Anfang in die nächste und dazwischen ein gutes Wochenende.
So
bis dann, macht's gut.
3, 2, 1. Happy Shooting!
Ja, Kamera mit Muskelkraft. Ich meine, das ist auch der Drahtauslöser. Das ist ja auch Muskelkraft. Ja. Da musste,
das ist aber nicht der Draht, der einem aus der Mütze springt, sondern der funktioniert richtig gut.
Heute gibt es mal ein Geräuschrätsel, was keine Kamera ist, aber mit Kamera zu tun hat. Nee, das war's nicht.
Ich hätte ja beinahe eine Polaroid gekauft. Ich konnte mich gerade noch beherrschen.
Du?
Ja.
Was? Ist mit dir alles okay?
Ja, ich will das eigentlich noch gar nicht.
Dann tu es auch nicht.
Aber die Verlockung war irgendwie schon da.
Echt?
Eine SX-70.
Bist du doch nachher eh wieder nur am Mosern. Ich kenne dich doch. Dann sagst du wieder, scheiße, kann man da nichts nachbearbeiten.
Ne, kann man schon, natürlich.
Das sind die Kontraste, nichts.
Da bearbeitest du ja bei der Entwicklung nach.
Bei Polaroid?
Ja, klar. Ja.
Schon, irgendwie.
Mit den Impossible-Filmen und so. Aber eigentlich will ich das doch nicht. Ich weiß gar nicht, wohin mit den...
Du willst das doch alles nicht. Da ist auch gar kein Platz dafür.
Genau.
Und überhaupt.
Und
dann wüsstest du ja noch weniger, was du jetzt als nächstes mitnehmen sollst und so.
War halt, ach, die würde ich in. Das ist
ja schon wieder viel zu viel Auswahl für dich.
Ja, das stimmt. Aber die SX-70 lässt sich so schön flach zusammenklappen. Da kann man schon mal drüber nachdenken.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.
This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com.